Und ich möchte gerne heute Morgen als Predigttext jetzt lesen, Markus 6, ab Vers 45 bis 52. Und ich glaube, man kann den Text, das ist meine Erfahrung, seit vielen Jahren besser einprägen, man kann besser zu uns reden lassen. Es kann eine Hilfe sein, wenn wir ihn mitlesen. Darum, ich sage es nochmal, Markus 6, ab Vers 45. Und wir haben ja eine Bibel da, dass man mitlesen kann. Markus 6, ab Vers 45. Und bis alle gefunden haben, mache ich noch ganz eine kurze Einleitung zum Markus-Evangelium. Das Evangelium ist also von Markus verfasst, aber wer war der Markus gewesen? Der war kein Augenzeuge gewesen von all diesen Geschichten, wie der Markus, den wir vorher da vorne hatten. Der Markus, der das Evangelium verfasst hat, ist mitgenommen worden von Paulus und von Barnabas auf die erste Missionsreise. Und eine Zeit später haben sie ja nochmal eine Missionsreise machen, der Paulus und der Barnabas. Und dann hat es Knatsch gegeben zwischen diesen beiden Männern. Wegen Markus. Weil der Barnabas, der war verwandt mit dem Markus, hat nochmal den Markus mitnehmen und der Paulus hat unbedingt nicht wollen und hat gesagt, das ist ein Versäger, wo es brenzlig geworden ist auf der ersten Missionsreise. Ist der wieder umgekehrt, ist heimgegangen. So einen wollte ich nicht nochmal mitnehmen. Und es hat einen mächtigen Knatsch gegeben. Es ist schön, wie das in der Bibel uns auch beschrieben ist. Auch die negativen Seiten werden uns nicht verschneiden. Und die haben sich getrennt. Sie haben sich nicht können einigen. Und der Paulus hat dann den Silas genommen und ist weitergezogen. Und der Barnabas hat eben den Markus genommen. Und später, als dann der Paulus nach vielen Jahren in Rom war, ist der Markus, man höre und staune, sein Mitarbeiter gewesen. Paulus sagt später über den Markus, er ist mir nützlich zum Dienst. Ich finde das so schön, dass man auch solche Sachen uns im Neuen Testament zeigen wird, nämlich, dass man die Meinung kann ändern kann, ohne dass man Angst haben muss vor einem Gesichtsverlust. Das ist ja oft das Problem. Auch bei den Frommen. Denk an einen Martin Luther, auf der Hochblüte von seinem Leben. Hat er ja einen Disput gehabt mit dem Calvin in Marburg über das Abendmahl. Und der Martin Luther hat genau gemerkt, dass der Calvin recht hat. Aber er war schon so ein bekannter Reformator gewesen. Und hat es nicht mehr gewagt, zuzugeben, dass der andere recht hat. Und darum finde ich das so schön. Und warum erzähle ich das auch noch? Gleichzeitig, wo der Paulus in Rom war, der Markus war also noch sein Mitarbeiter, war nämlich auch der Apostel Petrus noch in Rom. Der ist ja beide, der Paulus und der Petrus, haben ja den Märtyrertod erlebt. Und in dieser Zeit ist das Markus-Evangelium entstanden. Da sind sich Bibelforscher seriös einig, nämlich, dass vor dem Tod von Petrus, der Petrus und Markus noch alles noch mal erzählt hat, was er mit Jesus erlebt hat. Und der Markus hat es aufgeschrieben. Darum wird vom Markus-Evangelium gesagt, es ist eigentlich auch das Petrus-Evangelium. Man spürt zu Hause so den lebendigen Erzählstil, der zum Petrus passt. Und zudem hat das Markus-Evangelium auch am meisten Stellen über den Petrus. Nicht nur positive. Wo eben der Petrus erzählt hat, was er mit Jesus erlebt hat. So, jetzt haben wir es sicher alle gefunden, Markus 6 ab Vers 45. Da heißt es: Nun drängte Jesus seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer vom See Genezareth nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sie sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos, denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Ich lese nochmal den Vers 45, wo die Geschichte anfängt, wo es heisst, nun drängte Jesus seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Die Geschichte ist, es, könnte man sagen, eine ganz unerwartete Fortsetzung von dem spektakulären Speisungswunder, das uns gerade vorher beschrieben ist. Nämlich wie Jesus aus 5 Brot und 2 Fisch 5'000 Menschen satt gemacht hat, versorgt hat. Ja, noch mehr. Es heisst, dass nachher sogar 12 Körbe voll noch übrig gewesen sind mit Brot. Ich habe vorher gesagt, es ist eine unerwartete Fortsetzung von dieser Geschichte. Warum unerwartet? Was wäre naheliegender gewesen? Nach dem spektakulären Erlebnis von dem Wunder wäre doch naheliegender gewesen, dass die Jünger und all die vielen Leute noch das gefeiert hätten. Dass sie kurzfristig noch eine Lobpreisnacht organisiert hätten. Da wären wir doch dabei gewesen. So gewaltig. 5'000 Menschen werden mit so wenig gespissen. Das ist ja grossartig. Aber Jesus tut jetzt etwas ganz Unerwartetes. Wir haben es gelesen. Jesus drängt seine Jünger, sich jetzt von dieser begeisterten Masse von Menschen zu trennen. Das heisst doch, er drängte sie ins Boot zu steigen. Das zeigt also mit anderen Worten, das ist für Jesus gar nicht so einfach gewesen. Offenbar sind auch die Jünger, haben sich anstecken lassen von dieser messianischen Begeisterung unter dem Volk. In Johannes 6 heisst es nämlich, dass die begeisterte Menge nach dem grossen Wunder Jesus am liebsten gerade zum König gemacht hätte. Und zwar notfalls mit Druck. Aber was wäre passiert, wenn Jesus von den Menschen, von diesen begeisterten Menschen zum König gemacht worden wäre? Das hätte einen Aufstand gegenüber Rom. Weil im jüdischen Denken ist ja der Messias ein politischer Messias gewesen. Einer, der die verhassten Römer endlich einmal aus dem Land hätte sollen fallen, werfen. Also die Folge wäre gewesen, Krieg mit Rom. Und die Folge wäre gewesen, der göttliche Plan vom Kreuzesweg. Der wäre nicht möglich geworden. Der göttliche Heilsplan, wo es nicht nur um eine zeitliche, äußere Befreiung der Menschen geht, sondern um die innere und ewige Befreiung der Menschen, der hätte nicht durchgeführt werden können. Jesus drängt darum, seine Jünger, sich von der begeisterten Menschenmenge zu trennen. Und vielleicht ist die Begeisterung von diesen Menschen auch für Jesus zu einer Versuchung gewesen. Jesus hat ja, heisst es, er hat Fleisch und Blut gehabt wie wir. Vielleicht ist es auch für ihn eine Versuchung gewesen. Wer von uns hat nicht gern, wenn die Menschen von uns begeistert sind? Wenn andere Menschen uns gut finden? Also Jesus drängt nicht nur die Jünger, sondern er tut es selber auch. Er trennt sich von diesen begeisterten Menschen. Er trennt sich und sucht gleichzeitig Gemeinschaft mit dem Vater in der Stille. Wir könnten auch sagen, vielleicht ist Jesus da auch geflüchtet vom Rambazamba um seine Person in die Stille von seinem Vater. Ich denke, das Verhalten von Jesus den Jüngern gegenüber und auch sich selber gegenüber ist wie ein Modell, ist wie ein Vorbild auch für unser Leben. Es gibt ja auch in unserem Leben immer wieder einmal Situationen oder vielleicht auch Erlebnisse, die wir machen, wo wir spüren, das tut uns nicht gut. Vielleicht sind es sogar angenehme Ereignisse, angenehme Erlebnisse, aber wir merken innerlich, das tut uns nicht gut. Wenn man die Geschichte der Menschen generell ein bisschen verfolgt, dann sehen wir sofort, zu viel Ehr verdauen die wenigsten Menschen gut. Das war schon in der Antike so, das war bis heute so. Ich nenne nur ein paar Namen, Elvis Presley, Marilyn Monroe, wenn wir aufzählen, Michael Jackson, Justin Bieber, der Teeny Youngstar. Zu viel Ehr vertragen die meisten Menschen schlecht. Vielleicht ist der Roger Federer ein bisschen eine Ausnahme. Ich weiß es nicht, da bin ich immer wieder beeindruckt. Immer noch die gleiche Frau. Trotz so viel Ehr. Die meisten von Menschen verdauen das schlecht. Wer viel Ehr bekommt oder zu viel Ehr bekommt, der ist oft in Gefahr, erstens einmal, dass er überfordert ist und zweitens vielleicht auch, dass sein Stolz und sein Ego ungesund aufblasen wird. Und darum haben wir da wie auch ein Modell für unser Leben. Ein Vorbild von Jesus. Er trennt sich von den Menschen, die ihn gut finden, die begeistert sind von ihm und sucht Stille beim Vater. Nach einem Beispiel vor 2 Jahren, wenn ich mal ein paar Tage Ferien verbringen durfte, bin ich eingeladen worden vom wahrscheinlich bekanntesten oder einer der bekanntesten und erfolgreichsten Pastoren oder Gemeindebauer im Moment in der Schweiz. Ich habe schon gestaunt, das sind, bin nicht nur ich gewesen, sondern das sind etwa 400 oder sogar 500 Leute, ich weiss es nicht mehr, sind da gewesen, in diesen Ferien. Schönste Wetter am Meer, direkt am Meer. Und der Pastor hat eingeladen, jeweils, glaube ich, um 10 oder um 11 Uhr zum Gottesdienst. Und die Leute sind gegangen. Ich habe manchmal gedacht, also wenn ich und ein anderer Pastor würden die Leute zu dieser Zeit am Meer in den Gottesdienst einladen, dann wäre ich wahrscheinlich allein. Und die Leute sind in Scharen, beim schönsten Wetter, in den Gottesdienst rumgelaufen. Und unser Jüngster war dabei gewesen, der Mark. Und der Mark hat gesagt, Papi, aber ich will doch nicht unter der Woche bei diesem schönen Wetter in den Gottesdienst. Da haben wir gesagt zu Marc, Marc, du musst einmal gehen. Wenigstens einmal, du weißt ja gar nicht, wie es ist. Also wir haben ihn gezwungen, einmal, wisst ihr, was nachher passiert ist? Der ist nachher jedes Mal freiwillig gegangen und ist jedes Mal zuvorderst vorne gesessen, freiwillig. Ein bekannter Mann, ein begnadeter Mann. Und ich habe mir natürlich so mein Bild gemacht. Ich habe die Sache sehr beobachtet, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst. Und mir ist aufgefallen, dass immer wieder Leute zu ihm, zu dem bekannten Prediger gegangen sind und so ein bisschen um und geschwänzelt haben und ihm den Hof gemacht haben. Ich weiss nicht, was sie gesagt haben. Vielleicht haben sie gesagt, wenn ich in der Ortsgemeinde in der Predigt bin, bin ich nur einmal gesegnet. Aber wenn ich bei dir in der Predigt bin, bin ich 5-mal gesegnet. Ich weiss es nicht. Aber ich habe gesehen, wie sie so den Hof machen, drumherum. Und da ist mir eins aufgefallen, dass der bekannte Pastor nie lang mit diesen Leuten geredet hat, die ihm um ihn herumgeschwänzelt haben. Der ist immer wieder davor gelaufen. Und man hat sie im Gesicht angesehen, der war fokussiert auf den Auftrag, den er von Gott hat. Das hat mich tief beeindruckt. Natürlich braucht jeder Mensch Ermutigung. Auch Pastoren übrigens. Aber ich habe den Eindruck, der hat es drum gemacht als Selbstschutz. Als Selbstschutz. Genau das, was Jesus da auch gemacht hat. Er trennt sich von den Menschen, die, sich gut, die ihn gut finden, die begeistert sind. Und sucht Gemeinschaft mit dem Vater. Ich brauche ein anderes Beispiel. Im Moment ist Ferienzeit. Ich habe gehört von einer Hostess, von einer Fluggesellschaft, die so Charterflüge begleitet in Ferien. Also her auf Ferieninsel und wieder zurück. Die Hostess hat gesagt, man glaubt nicht, wie viele Paar Verheiratete und auch Unverheiratete auf dem Rückflug nicht mehr wollen nebeneinander sitzen. Man glaubt es nicht. Ja, warum? Das kann ja verschiedene Gründe sein. Vielleicht hat man einen riesen Knatsch gehabt in der Ehe während der Ferien. Sachen vorkommen, die man bis jetzt hat können verdrängen. Aber meistens ist es eben ein anderer Grund, weil man sich während der Ferien in einen anderen Partner verschaut hat. Weil man für einen anderen Partner Feuer gefangen hat. Und auch da, wo in Ferien vielleicht die Versuchung da ist zu einer Affäre, da hilft genau das Modell, das Jesus uns da zeigt, das er selber vorgelebt hat. Trennung von Menschen. Stille vom Vater. Jesus ist ja ganz radikal in Bezug auf Ehebruch. Jesus sagt, wenn dir dein Auge zur Sünde verführt, so reiss es aus. Oder wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, und es ist im Zusammenhang vom Ehebruch geschrieben, dann hau sie ab. Und das ist ja niemals selbstverstümmelig gemeint. Das ist ja nie im Sinn und Geist von der Bibel und vom Evangelium. Sondern meint er genau solche Situationen. Wenn du dich verlugt hast in einen anderen Partner, dann reißt das Auge aus. Dann schau weg. Dann mach kein Date ab, um einander noch tiefer in die Augen hineinschauen. Da fängt es ja an. Und geht es weiter. Und wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann hau sie ab. Das heisst, Kontakt abbrechen. Nicht weiter chatten und daten. Um die emotionale Beziehung noch weiter zu nähren. Wie ein Modell, das wir hier haben. Jesus trennt sich von diesen Leuten und sucht Gemeinschaft mit dem Vater. Warum? Um im Wirrwarr von diesen vielen Stimmen, von diesen vielen Meinungen und unter dem Druck der vielen Erwartungen, die ihn hergetreten sind, den richtigen Weg zu finden. Und darum hat Jesus den Kontakt mit seinem Vater immer wieder gepflegt. Und darum hat er geachtet, dass er immer im Einklang bleibt mit dem Willen von seinem Vater im Himmel. Und das ist ein Modell, ich sage es nochmal, das ist mir in der Stille so wichtig geworden, auch uns hilft. Auch uns hilft. Haben wir auch so einen Ort von der Stille, wo wir uns manchmal vielleicht herflüchten müssen. Im Alltag. Wenn sie uns drin so richtig brodelt. Wenn wir innerlich verwirrt sind, weil wir uns verschaut haben. Nicht nur wir Menschen, manchmal kann man sich auch in Sachen verschauen. Ich meine, da muss jetzt so sein und da müssen wir jetzt unbedingt auch noch haben. Haben wir auch so einen Ort, so einen Berg von der Stille. Oder wo wir merken, dass der Heilige Geist ist treu, der zeigt uns da, jetzt bin ich in einer Gefahr. Ist noch heute so, in der Stille vor dem Vater kommt unser Innerste immer wieder neu zur Ruhe. Das ist ja der grosse Unterschied zwischen einem Christ und einem Nicht-Christ. Der Unterschied liegt nicht darin, dass ein Christ weniger Probleme hat als ein Nicht-Christ. Manchmal hat man sogar den Eindruck, es sei sogar umgekehrt. Ich kenne Menschen, die zu Jesus gefunden haben, Probleme in ihrem Leben haben erst so richtig angefangen. Das ist nicht der Unterschied. Aber der Unterschied ist, dass wir als Christ immer wieder dürfen die Ort von der Stille gehen, in die Gegenwart von Jesus. Und was passiert denn? Wir erleben noch heute das, was Jesus erlebt hat, die Gemeinschaft mit dem Vater, da kommen wir innerlich zur Ruhe. Da wird uns plötzlich klar gezeigt, was der nächste Schritt ist, den wir tun sollen. Ich lese nochmal Vers 47 bis 48, was heisst, weiter jetzt in der Geschichte. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein am Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Da wird diese dramatische Situation auf dem See beschrieben. Warum? Wir dürfen nicht vergessen, da geht es ja nicht um Hobbybootsfahrer. Da geht es ja nicht um Sättigen, die in der Ferien eben einmal ein Ruderbötchen gemietet haben. Und nicht so recht wissen, wie man rudert. Sondern bei diesen Männern geht es um Seespezialisten. Da geht es um Männer, die Tag für Tag im See gewesen sind, die alle Tücken vom Wind und von der Welle gekannt haben und auch von dem Boot. Männer, wo das ihr Beruf war. Und jetzt heisst es von denen dramatisch, sie quälten sich beim Rudern. 1986 hat man ja in Nofginosar, im Kibbutz, hat man ja so ein Boot gefunden aus der Zeit von Jesus. Also nicht das Boot, sondern das solche Boot, das man damals hatte. Das war eine interessante Entdeckung. Ich habe das auch mal gesehen, das Boot. Das hat man restauriert. Und das hat in der Mitte einen Masten, wo man ein Segel dranhängen kann. Aber das hat auch nicht geholfen, das Segel. Sondern wir haben gelesen, es hat massiven Gegenwind gehabt, weil das oft gerade im Frühling im See Genezareth gern der Fall ist, die starke Westwind. Und darum heisst es so, sie quälten sich beim Rudern. Das heisst, die Kraft vom Gegenwind war stärker gewesen als die Kraft in den Rudern von diesen bären, starken, seeerfahrenen Männern. Und sie haben alles unternommen. In der eigenen Kraft, aber sie sind nicht vorwärts gekommen. Wir haben gelesen, sie sind auf der Stelle an Stelle geblieben. Geht es uns manchmal als Christen nicht ganz ähnlich? Wir haben gebetet. Gott hat nicht sofort geholfen oder er hat vor allem nicht so geholfen, wie wir das uns ausgedacht haben. Und wie geht es uns in solchen Situationen? Manchmal ganz ähnlich wie in diesen Jüngern hier. Wir denken dann schnell einmal, ja, Jesus hat vielleicht gar kein Interesse. Er hilft ja doch nicht. Stimmt, dass Jesus kein Interesse hat an der Situation von diesen Jüngern? Vers 48 gibt es zwei Wörter, die mich so bewegt haben in dieser Geschichte. Währenddem sie sich abmühen mit Rudern, heisst es im Vers 48, wer es lesen will, darf es nochmal, heisst, er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten. Jesus hat es gesehen. Jesus hat es gewusst. Aber wir denken manchmal so schnell, Jesus hat kein Interesse. Er hilft ja doch nicht. Und darum müssen wir jetzt doch mit eigener Kraft die unlösbaren Probleme, die unlösbaren Schwierigkeiten angehen. So nach dem Motto, hilft der Gott nicht, dann musst du dir halt selber helfen. Und wir rudern und rudern. Und was machen wir dabei für Erfahrungen? Wir haben das sicher alle auch schon erlebt. Wir sind am Ruder. Jesus hilft ja nicht, das müssen wir es halt machen. Was machen wir für Erfahrungen? Sind es nicht oft die ähnlichen oder gleichen Erfahrungen, wie die Jünger damals gemacht haben, die gemerkt haben, der Gegenwind, der ist stärker als wir. Oder wir machen vielleicht auch die Erfahrung, der Gegenspieler, Satan ist stärker als wir, als die eigene Ruderkraft. Trotz allem Krampfen, wir kommen immer mehr vom Kurs ab. Die Jünger stemmen sich also, haben wir gelesen, erfolglos dem Gegenwind entgegen, fast die ganze Nacht. Und jetzt heisst es weiter im Vers 48 im zweiten Teil, gegen Ende der Nacht kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Ich möchte einen Moment bei diesen Wörtern noch ein bisschen stehen bleiben, was heisst, es schien, als wollte er vorübergehen. Das ist nicht manchmal auch unser Eindruck. Es scheint, Jesus schaut nur zu. Es scheint, er geht nur vorbei. Wir haben manchmal auch den Eindruck und der lässt uns manchmal so mutlos werden. Und der Sorgengeist gewinnt immer mehr Macht über uns. Manchmal kann einem der Sorgengeist sogar richtig knechten. Habt ihr das auch schon erlebt? Sorgen können manchmal so richtig knechten sein. Und manchmal sogar die kleinen Freuden vom Alltag wegnimmt, wo man denkt, hier kommt es nur raus. Wo man eben müde wird beim Rudern. Wo sorgenvolle Gesichter auslöst, bis hin zu Schlafstörungen, bis hin zu Angstzuständen. Ja, was sind denn eigentlich Sorgen im biblischen Sinn? Es geht ja auch das Positive, Fürsorge leisten, das ist positiv. Aber Sorgen, jemand hat es einmal schön formuliert oder treffend formuliert, er hat gesagt, Sorgen sind meine Reaktionen auf unerwünschte Situationen, die ich nicht kontrollieren kann. Ich sage es nochmal. Sorgen sind Reaktionen auf unerwünschte Situationen in meinem Leben, die ich eben nicht kontrollieren kann. Und genau das haben eigentlich die Jünger da auch erlebt. Ich lese es nochmal, Vers 48, der zweite Teil. Gegen Ende der Nacht kam er, Jesus, zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Jetzt heißt es wieder, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Interessantes Wörtlich, sofort an. Erschrecket nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Heißt ganz lapidar am Schluss, und der Sturm legte sich. So einfach ist das. Aber wenn du uns die Frage stellst, was hat letztendlich die Situation auf dem Schiff und auf dem See, was hat letztendlich vor allem auch das Innere von diesen Jüngern so schlagartig verändert? Was war es eigentlich? Ist es nicht das gewesen, das bewusste Wahrnehmen von der realen Gegenwart von Jesus? Das bewusste Wahrnehmen vom Reden von Jesus. Jesus sagt 3 ganz kurze Sätze. Er sagt, verschreckt nicht. Man kann es auch übersetzen vom Griechischen, habt guten Mut. Habt guten Mut und habt keine Angst. Und in der Mitte kommt noch das kürzeste Fall dieser 3 Sätze, nämlich ein Sätze, das sind eigentlich nur 2 oder 3 Wörter, nämlich die Wörter, ich bin's. Ich bin's. Und von dem Zentralwort, ich bin's, kommen auch die anderen 2 Sätze, ihre Substanz über. Ich bin's. Das ist das entscheidende Wort gewesen. Warum sich die Situation so schlagartig, vor allem auch die innere Situation, das Innerste der Jünger so schlagartig verändert hat. Ich bin's. Und das Interessante ist, dieses Ich bin's ist ja etwas Uraltes. So hat Gott selber sich nämlich vor Urzeiten den Menschen vorgestellt, damals an Mose als Erste. Und er vor einem brennenden Bornbusch gestanden ist, hat er gefragt, ja, wie ist denn überhaupt dein Name, der zu mir redest? Da hat Gott selber das erste Mal seinen Namen offenbart, nämlich den Namen Jahwe. Und das ist genau das Gleiche, was Jesus da braucht. Ich bin's. Ich bin der, der ich bin. Also ich bin der Seiende. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Man kann das ganz verschieden übersetzen. Ich bin's. Und mit dem hat Gott aus seinem tiefsten Wesen den Menschen offenbart. Ich bin's. Das heisst, ich bin der Heilbringende. Ich bin der Lebensspendende. Ich bin's heisst vor allem aber auch, ich bin immer für dich da. Ich bin's heisst, ich bin da. Und das hat das Leben der Jünger, die Situation der Jünger hier auf dem See schlagartig verändert. Ich bin da für dich oder für euch. Und das genügt. Ist viel gesagt, es genügt. Exemplarisch können wir das ja bei kleinen Kindern sehr schön beobachten, gerade bei kleinen Kindern. Und Jesus sagt, ihr werdet wie Kind. Wenn ein kleines Kind Angst hat, kann man beobachten, da helfen nicht mehrseitige, komplizierte Konzepte, wie man die Ursachen von der Angst alle auf die Seite schieben kann, sondern was langt einem Kind? Allein dieses Ich bin's. Wenn der Vater oder die Mutter da ist und sagt, ich bin doch da, dann ist alles andere nicht mehr wichtig. Das genügt. Und das gilt auch für uns, wenn wir Gegenwind erleben in unserem Leben. Und das erleben wir immer wieder. Nicht nur nach aussen, als ich heute Morgen hier runtergefahren bin mit dem Velo ausgerechnet. In diesen 3 Minuten hat es geregnet. Ich habe noch schnell den Regenschutz angelegt, aber ich war patschnass gewesen. Monika hat Ersatzkleider jetzt noch gebracht, aber sie sind schon wieder recht trocken. Ausser die Unterhose, aber das seht ihr nicht. Und Socken. Es gibt Gegenwind. Man könnte machen, was man will. Aber wenn wir in diesem Gegenwind rein, wenn uns eben auch Kontrollen entgleitet, wenn der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf dieser Erde, wenn der uns sagt, ich bin da. Das ist noch der heutige Weg, dass die Stürme im Innersten sich legen. Und sind wir doch ehrlich, ich weiss das von mir selber, manchmal machen wir auch selber viel Wind in unserem Leben. Manchmal tun wir selber auch unsere Sachen reinsteigern und machen den Sturm, der gar nicht nötig ist. Aber ich sage es nochmal, wenn der gesagt hat, so recht mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden, wenn der uns immer wieder neu sagt, ich bin's, Ich bin da. Ich bin immer für dich da. Das darf uns neu immer wieder zum inneren Frieden führen. Ich, dieses Ich bin's von Jesus, gibt uns heute immer wieder neu auch eine gesunde Distanz zu den Sachen, die wir nicht im Griff haben. Das macht uns ja oft noch, denn wir merken, wir haben es nicht mehr im Griff. Dieses göttliche Ich bin's hilft uns auch, dass wir immer wieder sehen, wie Gott hat alles seine Zeit. Ich erinnere nochmal, in dieser Geschichte, Jesus hat schon lange gesehen, die Situation der Jünger. Er weiß es. Ihm hat alles seine Zeit. Und das genügt. Schön zusammengefasst ist das in einem alten Märtyrerlied, in einem baltischen Märtyrerlied. Ich weiß ja nicht, wie es genau zusammen ist. Entstanden ist das Lied, aber wahrscheinlich, wenn es ein Märtyrerlied ist, sind die kurz davor gewesen, wo das Lied die Worte dichtet haben, wo sie hingerichtet worden sind, wegen dem Glauben. Hedwig von Reden hat das, die Worte aufgenommen. In diesem Lied heisst es, und da ist eigentlich alles zusammengefasst, in dem Ich bin's, da heisst es, weiss ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass mich sorgend mühn, das ängstlich schlägt mein Herz, sei spät, sei es früh. Du weißt den Weg für mich. Du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht. Und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still. Dein Wort ist ohne Trug. Vor allem das Wort Ich bin's. Du weißt den Weg für mich. Das ist genug. Und wir haben gelesen, Jesus stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da sind wir ja im Vorteil gegenüber den Jüngern von damals. Bei den Jüngern von damals hat Jesus zuerst noch in ihr Boot reinsteigen, bis es funktioniert hat. Wir sind in einer glücklicheren Situation, wenn wir zu dem Jesus gehören, wenn wir ihn einmal aufgeladen haben, in unser Leben zu kommen. Dann ist er nämlich schon im Boot. Dann muss er nämlich nicht noch einsteigen zuerst. Aber in unserem Leben geht es darum, dass wir immer wieder auch neu eintreten in die enge Gemeinschaft mit dem Jesus. Man kann ja in ein Boot eingestiegen sein und hinten dran im Boot sein und nichts sagen. Ich möchte das als Bild brauchen. Jesus ist schon im Boot. Aber es geht darum, dass man immer wieder neu eintreten in die Gemeinschaft mit ihm, dass man den inneren Austausch pflegt, dass man immer wieder, wenn nötig, auch flüchtet auf einen Berg, vom Ort von der Stille. Dass man alles, was uns im Alltag, auch im Berufsleben bewegt, immer wieder auch mit ihm besprechen. Das ist der Schlüssel. Dass man das Zwiegespräch mit Jesus pflegt. Wir haben ja im Thessalonicherbrief, das Wort hat uns bewegt, betet alle Zeit. Das ist nichts anderes als Zwiegespräch mit Jesus pflegen. Und das Schöne ist, bei dem Zwiegespräch mit Jesus, das tut uns gut. Das ist sogar gesund für die Nerven. Es gibt ja so viele Sachen, um uns aufregen in unserem Leben und aufhalten. Ulrich Bazzani hat einmal gesagt, wir können uns doch nicht das ganze Leben lang nur ärgern. Er hat schon wieder vergessen, das Licht ablöschen. Und die hat schon wieder vergessen, die Türen zuzutun. Und jetzt ist man mir so wieder nicht so freundlich begegnet, wie ich es verdient hätte. Ich hätte einen freundlicheren Umgang verdient. Jetzt bin ich schon wieder übergangen worden. Ich habe nicht die Ehre bekommen, die ich eigentlich hätte sollen bekommen. Ich bin ungerecht behandelt worden. Und. Aber wenn wir das alles ins offene Zwiegespräch mit Jesus bringen, das tut unseren Nerven auch gut. Warum? So kommen wir immer wieder neu zur Ruhe. Bei Christen, die so viel zu schimpfen und auszurufen haben, ist manchmal die Frage, eigentlich statt dass man auf das eingeht, wo sie schimpfen und ausrufen, müssen wir manchmal fragen, wie sieht es um deine Jesus-Beziehung aus? Wir können uns über allem aufregen. Aber wenn wir im Zwiegespräch mit Jesus bleiben, Da können wir all die Sachen sagen, die uns Mühe machen. Und da kommen wir immer wieder bei ihm zur Ruhe. Wir merken, die Geschichte ist nicht nur eine schöne Sonntagsschulgeschichte. Auch nicht nur ein historischer Bericht. Und in dieser Geschichte, da ist Lebensbrot drin. Da ist Lebenswasser drin. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das wünsche ich uns allen aus dieser Geschichte aus heute Morgen. Ich habe einen weiteren Bereich, den ich eigentlich vorbereitet habe. Ich lasse jetzt weg. Es ist Sommer, es ist warm und die Zeit ist schon vorbereitet. Es geht in das hinein, was der Markus schon angetönt hat. Ich kann es vielleicht zum Andenken daheim, nachlesen daheim, noch ein paar Anstöße geben. Es gibt nämlich noch einen Aspekt in dieser Geschichte, der mich auch enorm bewegt hat. Trotz dem gewaltigen Eingreifen von Jesus, trotz dem spektakulären Eingreifen, der Macht von Jesus, hat die Geschichte kein Happy End. Der Markus hat schon angedeutet. Jesus leidet nämlich gewissermaßen unter dem Unverständnis von seinen Jüngern. Das kommt im Markus-Evangelium, wie du auch beobachtet hast, immer wieder vor. Jesus leidet am Unverständnis von den Jüngern. Sie sind so viel mit ihm erlebt, sind monatelang unterwegs. Das heisst nämlich da, die Jünger hatten noch nichts begriffen. Und ich habe mir für mich überlegt, was sagt euch Jesus zu mir? Sagt er das auch ab und zu? Der Matthias ist schon über 30 Jahre mit mir unterwegs. Er hat immer noch nichts begriffen. Warum nichts begriffen? Der Markus hat es angetönt. Sie haben es immer wieder vergessen. Immer wieder vergessen. In Markus 8 wird eine Situation angesprochen, wo Jesus ähnlich wie da auch die Jünger gedrängt hat, wieder ins Boot hineinzusteigen. Damals in dieser Situation wegen der Pharisäer, die ein Zeichen wollen, da hat er gesagt, fort, hat die einfach stehen lassen. Und in dieser grossen Zeitnot haben die Jünger vergessen, Brot mitzunehmen, Proviant mitzunehmen ins Boot. Und das war nachher das grosse Thema im Boot. Sie haben darüber diskutiert, wir haben zu wenig Brot. Und Jesus geht nachher zu ihnen und sagt, begreift ihr eigentlich nichts? Ihr habt Augen und seht nicht, ihr habt Ohren. Hören das denn nicht? Und dann fragt er sie, ich habe 5000 Menschen gespissen mit Brot. Wie viele Körbe sind noch vorig geblieben? Ich sehe die verdutzten Gesichter der Jünger. Sie haben es einfach gewusst. Sie haben ihm gesagt, 12. Und dann sagt Jesus weiter, ich habe 4000 Menschen gespissen mit Brot. Wie viele Körbe sind nachher noch übrig geblieben? Die verlegenen Jünger sagen, ja, 7. Das heisst, die Jünger haben sich ganz der Sorge vom Brot hingegeben, als hätte Jesus keine Vollmacht. Und ist es manchmal nicht so auch bei uns? Ganz ähnlich. Wir denken manchmal auch, wie kommt es raus? Wie geht es weiter? Ich kann ja nichts mehr machen. Und dabei haben wir vergessen, wie oft uns Jesus schon geholfen hat. Aus auswegslosen Situationen raus. Und darum wollen wir daraus lernen, aus dieser Geschichte zu üben, die reale Präsenz von Jesus immer wieder bewusst wahrzunehmen. Mit der Gegenwart von Jesus in unserem Leben ganz bewusst zu rechnen. Wir wollen uns darin üben, alles, was unsere Kontrollen entgleitet, wo wir eben nicht im Griff oder nicht mehr im Griff haben, wo uns so Mühe macht, immer wieder an ihn abgeben. An ihn abgeben. Und das lässt uns immer wieder neu zur Ruhe kommen. Und das ehrt Jesus letztendlich auch. Und das Schöne ist, wir werden immer wieder auch Wunder erleben, wenn wir es abgeben können an Jesus. In er eingreift. Amen. Ich würde gerne noch beten mit uns. Darf ich euch bitten, dazu aufzustehen? Danke, Jesus, für dein Wort, das einfach lebendig ist. Auch heute Morgen eine Geschichte, die wir vielleicht keine Zeit Sonntagsschule haben. Wo wir zuerst denken, wenn wir es lesen, Jesus, das weiss ich ja schon alles. Das war schön damals. Danke für die ganze Tiefe, die drin ist, die wir nur ein bisschen können erforschen heute Morgen. Und danke vor allem, dass du noch heute in all unseren Lebenssituationen, auch denen, die uns Mühe machen, wo wir merken, ich habe Kontrolle nicht mehr. In der Familie, im Beruf, in der Verwandtschaft. Dass du noch heute dein mächtigen und wahre Ich bin's reinredest. Und danke, dass du uns hilfst, es immer wieder auch an dir abzugeben. Weil dir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erde. Danke, dass du einen guten Plan hast mit uns und mit jedem, wo wir da sind. Danke, dass du einen guten Plan hast mit der Gemeinde. Und danke, dass du einen guten Plan hast auch mit dieser Welt. Und so bitten wir dich jetzt auch für die Schwachen, die nicht da sind. Besonders auch für Martha Mag, die ich gestern noch mal durfte, kurz besuchen, die so schwach im Bett liegt. Lass sie einfach auch dies Ich bin da erleben. Er bittet ja für die, die noch in der Ferien sind, dass sie das auch erleben dürfen. Deine Gegenwart, dein Frieden, deine Ruhe, deine neue Ausrichtung. Amen.